Herzlich willkommen zurück zu eurem absoluten Lieblingsfilm-Podcast, nämlich die Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak, der Rich, und bei mir sitzt wie jede Woche mein Kumpel
Patrick. Servus!
Zu unserem Podcast zum Thema Anti-Helden hatten wir am Ende einen Anti-Helden unter die Lupe genommen.
Nein, ein Bösewicht, ein Bastard.
Mehr oder weniger.
Und aufgrund dessen
wollten wir unbedingt einen Podcast zu diesem Film machen.
Weil uns einfach die Begierde danach, nach diesem Film gerufen hat, nenne ich es mal so.
Er ist für viele, viele Menschen auch heute noch einer der unerreichtesten und besten Serienkiller ist er nicht, aber Auftragskiller, Schrägstrich Cleaner, selbst mit einem John Wick und allen Auftragsmördern, die danach gekommen sind, bleibt er für viele Leute auch heute noch unerreichbar.
Definitiv, aufgrund dessen, weil er halt an der Stelle als Kultfilm steht, dafür.
Ja, ganz weit oben. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sprechen heute über Léon, der Profi, von unserem französischen Ausnahmetalent Luc Besson.
Super.
Luc Besson ist ja ein, sag ich mal, Garant für exquisite Filmkost. Eben, Léon, der Profi. Was gab's noch? Das fünfte Element.
Nikita, fangen wir mal ganz am Anfang an. Nikita.
Nikita war ja das französische Original zu Codename Nina, der dann in den 90ern mit Bridget Fonda nochmal neu aufgelegt wurde, beziehungsweise ein US-Remake erhalten hat. Und das war zu einer Zeit, in der Remakes nicht wirklich gang und gäbe waren. Es waren nur äußerst lukrative Filme, also auch richtige Kassenknüller, die ein Remake spendiert bekommen haben.
Ja.
Aber er hat ja auch in kürzerer Vergangenheit unglaublich gute Werke abgeliefert. Einer meiner Lieblingsfilme war von 2023, nämlich Dogman.
Auch super, ja.
Man hat schon gesagt, das ist Luc Bessons Variante von Joaquin Phoenix's Joker, weil der nämlich auch unglaublich eigenständig ist. Ich fand ihn von Anfang bis Ende auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also Leute, wenn ihr gerne auch mal einen, sag ich mal, ich will nicht sagen psychedelischen, aber einen Film anschauen möchtet, der auch ein bisschen tiefer geht, dann schaut euch auf jeden Fall Dogman an, also Hundemann. Den kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Aber
auch die ganzen anderen, das heißt, er hat ja auch sehr viele Produktionen einfach nur gemacht. Sei es jetzt zum Beispiel Wasabi, einer meiner Lieblingsfilme, auch mit Jean Reno.
Ich wollte gerade ansprechen, dass Luc Besson nicht nur als Regisseur in Erscheinung getreten ist, sondern auch unglaublich viel in Produktionen war. Genau, Kiss of the Dragon. Die komplette Taxi-Reihe zum Beispiel.
Die Pupen und Flüsse, der zweite Teil.
Ja, zum Beispiel auch. Was habe ich gerade noch gelesen?
Da, hier, 96 Stunden, Taken.
Ja, die Transporter-Reihe ist ja Luc Besson auch mit involviert gewesen.
Natürlich.
Ein Slasher, ziemlich brutaler Slasher, den es seit kurzem auch ungeschnitten in Deutschland gibt. High Tension zum Beispiel. Und du merkst auf jeden Fall jedes Mal die Handschrift von Luc Besson. Ich sehe es gerade hier, weil wir es gerade durchschauen. Ghetto Gangs 1 und 2. Teil 1 hat ja dann mit Paul Walker auch nochmal ein Remake
bekommen.
Aus den Staaten bekommen.
Wie du gerade gesagt hast, du merkst deine Handschrift, sei es jetzt Nikita, fangen wir an, dann Léon, der Profi, ist ja eigentlich so ein kleiner Zwischenfülle eigentlich nur gewesen, weil er auf das Okay zu das fünfte Element gewartet hatte, deswegen entstand ja Léon, der Profi, und genauso ist es dann weitergegangen mit Lucy, der eigentlich ja nicht so erfolgreich, also viele mögen ihn, ich bin zum Beispiel nicht einer, der ihn mag, er ist okay, man muss ihn mögen, oder dann auch für Valerian, die Stadt der 1000 Planeten.
Da muss ich aber ganz ehrlich für mich eingestehen, das war ein Science-Fiction-Abenteuer, aber ohne jeden Tiefgang. Also ich war sehr enttäuscht von Valerian.
Er wollte zu viel, man hätte es mehr aufteilen müssen, weil es ist eine Comic-Reihe, die auf mehreren, also nicht nur auf 5 oder bis 10, sondern das sind wirklich 20 Comics, die da im Raum stehen. Und er hat halt wirklich versucht, alles in einen Film zu packen. Das merkt man leider.
Deswegen sage ich, es war wahrscheinlich einfach zu überladen. Selbst wenn der Film 2,5 Stunden geht, ist er einfach viel, viel, viel zu viel.
Ja, man hätte da 2 oder sogar 3 Teile machen müssen, um das besser fürs Publikum angenehmer zu machen.
Ja, auch ein bisschen zugänglicher. Aber ja. Gut, das ist halt immer die Frage, wie verarbeite ich so eine Comicreihe?
Natürlich.
Klar will ich so viel wie möglich dran bringen, damit es auch für die Leute ein runderes Bild ergibt, aber das geht halt nicht.
Aber dann schaue ich halt, dass ich halt den ersten Teil mache und schaue dann, ob ich dann halt daraus mehr machen kann. Ob er erfolgreich wird, ist die Frage, natürlich. Aber genau. So ist er halt ein Schuss in den Ofen gewesen.
Ja, das halt einfach zumindest der erste Teil
hat seine Fanbase.
Sehr interessant auch ist für
natürlich.
Die Leute. Aber kommen wir direkt zu unserem namensgebenden Hauptdarsteller Jean Reno, er spielt den Leon und ich sehe gerade, er ist ja in Casablanca in Marokko geboren.
Hat spanische Eltern.
Genau, hat also spanische Eltern, ist aber ein französischer Schauspieler.
Spricht, was mich fasziniert, 5 Sprachen.
Okay. Ich ziehe wirklich den Hut vor jedem Menschen, der mehr als nur seine Muttersprache spricht. Vielleicht sogar noch Englisch, das geht ja noch einigermaßen. Aber wenn du dann Sprachen hast, die du noch nicht einmal ansatzweise ableiten kannst, ja, wo man überhaupt nichts versteht normalerweise. Ja, also auch Japanisch oder auch Tschechisch oder sonst irgendwas.
Spricht Japanisch, eine der schwersten Sprachen. Aufgrund dessen, was seine Eltern ihn halt als Dolmetscher sehen wollten. Und hat aber dann umgeschwenkt, nachdem er fertig war, zur Schauspielerei.
Ja. Mit seiner Schauspielerei hat er jetzt schon im Jahre 1979 angefangen, Die Liebe einer Frau, ich denke mal, das sind alles solche Sachen. Man muss sich ja in der Schauspielerei erst einmal
etablieren,
seine Sporen verdienen.
Ja.
Ich glaube, seine ersten richtigen Sporen hat er sich im Jahre 1989 verdient mit Im Rausch der Tiefe.
Super Film.
Direkt ein Jahr später, im Jahre 1990, kam dann der von uns schon erwähnte Nikita, in dem es auch darum geht, eine junge Frau zu einer Auftragskillerin auszubilden.
Die Besucher 93.
Genau, das war dann auch so eine kleine Zeitreisekomödie. Und man sieht allein schon an seiner Filmografie, dass Jean Reno sich nicht nur auf ein Genre einschießt, wie jetzt zum Beispiel ein Jason Statham, der eigentlich nur in Actionrollen auftaucht, sondern man kann ihn in allem Möglichen dranbringen.
Er ist sehr wandelbar. Und ich persönlich, ich finde einen der Schauspieler der 90er Jahre, 80er Jahre, auch der 2000er. Und ich finde leider, er ist zu wenig in Filmen gewesen, die gut waren. Die meisten Filme sind, wie wir schon oft gesagt haben, leider zu klamaukig oder sind halt nicht so erfolgreich gewesen. Zum Beispiel, was viele nicht verstehen werden, ich mag zum Beispiel Wasabi. Da, er ist sehr klamaukig, aber durch Jean Reno, weil er diesen ernsten Polizisten einfach spielt, ist das eine ganz andere Wirkung. Und das ist perfide genial.
Ja.
Genauso im Mission Impossible, wo er diesen französischen Auftragskiller spielt.
Der ist ja auch da ein Killer. Er war dann noch in dieser kleinen Komödie mit Meg Ryan, French Kiss, zu sehen.
Super.
Der Hexenclub von Bayonne, ich weiß nicht, ob der einem jetzt groß was sagt, dann war 1998 Die Zeitritter auf der Suche nach dem Heiligen Zahn. Das war der zweite Teil von Die Besucher.
Super auch.
Und dann ging es ja eigentlich schon mit den großen Hollywood-Produktionen los.
Die erste große Hollywood-Produktion mit Godzilla, die ja sehr gefloppt ist. Aber ich finde, Jean Reno sticht hier halt raus, wie wir gerade auch aufgesagt haben, wie er diesen amerikanischen Lifestyle einfach aufs Korn nimmt.
Ja,
also sehr viele genial.
Er ist ja in Godzilla auch ein Franzose und er nimmt ja, wie du es gerade gesagt hast, diesen amerikanischen Lifestyle ganz auffällig mit offenem Mund wie so eine Kuh Kaugummi kauen.
Diesen Kaffee dann. Ist es keine französische Röstung? Ne, das heißt französische Röstung nur.
Ja, genau. Und das hat er einfach super gut verkörpert. Ich meine, zur damaligen Zeit war Godzilla schon ein Kassenknüller, weil es halt einfach ein Roland Emmerich-Film ist und die Leute wollten halt Zerstörung on top sehen, permanentes Vernichtungsgeballer und sonst was. Aber das hat er auch mit Independence Day ganz gut umgesetzt.
Aber das, wenn du es mit heute vergleichst und dir anschaust, ist einfach die CGI bei Independence Day auf einen gewissen Standard, wo du sagst, okay, es ist nicht, was du heute bekommen solltest, aber es ist besser als manche heutzutage, aber wenn du Godzilla dir anschaust, ist es einfach lieblos.
Unterirdisch.
Ja, unterirdisch und einfach lieblos. Es ist einfach, ich möchte diese Stadt einfach tot sehen. Und das ist einfach, glaube ich, nicht der Sinn der Sache in diesem Film.
Ja, und mein Gott, ich zitiere da meinen Bruder, der jetzt vor ein paar Tagen erst mir eine WhatsApp geschrieben hat zum Thema Independence Day, den er sich in dem Moment angeschaut hat. Und hat er auch gesagt, der sieht aus heutiger Sicht aus wie ein übelster Trash-Film. Die Animationen sind teilweise beschissen.
So schlimm gleich.
Die Dialoge sind katastrophal. Handlungslücken und Logikfehler ohne Ende.
Drin, ja.
Also, aus heutiger Sicht raus, würdest du so einen Film schon gar nicht mehr in die Kinos bringen.
Aber trotzdem besser als manche Filme heute.
Definitiv, definitiv. Ja, dann ging es eben weiter 1998, gleich nach Godzilla mit Ronin an der Seite von Robert De Niro. Dann Die purpurnen Flüsse.
Genial.
Im Jahre 2002 war er im Remake von Rollerball zu sehen.
Gut. 2003, einer auch, Ruby und Quentin, Die Killer und die Klette.
Ja, und du siehst, irgendwo fällt er trotzdem immer wieder zurück in die Killer-Rollen. Ja. Wie ging es weiter? Er war noch im Imperium der Wölfe zu sehen. Dann die wahrscheinlich auch sehr, sehr lustige Umsetzung, wo du zwar gesagt hast, du magst sie nicht so sehr, an der Seite von Steve Martin in den Rosa-Rote-Panther-Filmen.
Man kann lachen, aber
ja, sehr bedingt.
Sehr bedingt.
Ja, er hat an der Seite von Tom Hanks gespielt. Also er ist auch sehr viel rumgekommen mit seinen ganzen Darstellerkollegen.
Was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist der letzte von ihm, mein Pinguin-Freund, der ja auf eine warme Begebenheit, den habe ich erst letztens gesehen. Echt nicht die schauspielerische Leistung, wo hier raussteht, sondern einfach, wie er das Ganze umsetzt.
Der Film, so, der einfach Herz hat.
Genau.
Manchmal reicht es einfach nur, eine gute Geschichte zu erzählen, vor allem auch mitreißend zu erzählen. Da muss der Film gar nicht gut umgesetzt sein, sondern es reicht einfach bloß die Geschichte, die super wundervoll umgesetzt ist.
Ja.
Ja. Als Gegenspieler in Leon der Profi haben wir einen der wahrscheinlich größten und auch besten britischen Schauspieler, nämlich Gary Oldman.
Den wandlungsfähigsten Schauspieler seiner Zeit, weil er kann böse Rollen, er kann gute Rollen, normale Polizisten wie in The Dark Knight.
Ja,
aber diese, Entschuldigung, ich hoffe, wir werden nicht ausgeblendet, Bastardrollen, dieses böse, eiskalte, was er hier in Leon der Profi darstellt.
Ja.
Also ich habe noch nie Angst in einem Film, der kein Horrorfilm war in dem Sinne, was heißt Angst, aber vor einem Bösewicht so, nur durch seine Blickkontakte und durch seine Mimik und Gestik, die er hier zum Tragen und von seiner schauspielerischen Leistung einfach bringt.
Ja, also wäre jetzt der Luc Besson nicht der Regisseur von Leon der Profi, dann hätte man echt sagen können, das wäre ein Quentin Tarantino-Film gewesen. Ja,
definitiv.
Weil auch Quentin Tarantino hat ein Händchen für Psychopathen. Und da fällt ja Gary Oldman in seiner Rolle bei Leon der Profi wirklich super rein. Also ich meine, es gibt ja diese bekannten Szenen, wo er immer sein kleines Döschen aufmacht und Tabletten rausholt. Also ich denke mal, es sind Drogen. Also ich meine, Vitamintabletten werden es wahrscheinlich nicht sein. Er nimmt diese Tablette in den Mund und anstatt, dass er sie mit ein bisschen Wasser runterschluckt, sieht man, wie er den Kopf in den Nacken legt, auf diese Tablette drauf beißt. Man hört sie eben knacken und dann schon dieser eigentlich dieser angestrengte Gesichtsausdruck, wie er dieses Gesicht so leicht verzerrt, bisschen Anstrengung damit reingibt und dann die Atmung auch schon. Er gibt sich dieser Droge, also auch dieser Wirkung, gibt er sich voll hin und das ist so hyperaktiv. Du merkst oder meinst wirklich, er würde diese Droge wirklich konsumieren. Ja. Und von diesem Moment an, da musst du mal drauf achten, weil ich habe mir den Film gestern nochmal angeschaut, er ist von diesem Moment an eine ganz andere Person.
Definitiv.
Also während er davor zwar schon auch so ein bisschen Gefahr ausstrahlt, ist er danach der absolute Psychopath, wo du sagst, wenn ich da jetzt nur einen falschen Blick rüberlasse, dann fickt er mich. Dann haut der mich weg, ohne mit der Wimper zu zucken.
Aber das Spiel ist halt eiskalt sensationell. Also ich könnte oder ich kenne kaum einen. Es gibt ein paar Altgesessen, die leider nicht mehr da sind. Aber von den heutigen Schauspielern, vergiss es.
Nee.
Dieses auf diesen Punkt, diesen Bastard, den du nicht haben möchtest, aufgrund dessen, weil er Polizist ist, ein DEA-Agent, der korrupt ist.
Man hat schon viele Bastardrollen gehabt, also jetzt zum Beispiel, weil wir ihn vorhin schon angesprochen hatten, John Wick, dieser russische Junior, der seinen Hund tötet und das Auto klaut. Das ist auch so ein richtiger Bastard, aber ich muss ganz ehrlich sagen,
nicht schauspielerisch so.
Genau, wollte ich gerade sagen, er kommt nicht ansatzweise an Gary Oldman in dieser Rolle ran.
Wo ich dir gerade ja oft gesagt habe, diese Szene, wo er an dem Betroffenen am Anfang schnuppert einfach nur dran riecht und dann ihm diesen einen Tag mehr gibt, du bist doch schuldig.
Ja, genau.
Diese Intensität, was in dieser gefühlten, also für mich war es damals, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, weiß ich, lass es 98 sein, so mit 16, 15, wo ich dann, ich hatte noch nie, wie gesagt, noch nie solche Angst, wo ich mir gedacht habe, so nur durch so eine Intensität, was er da gerade bringt.
Ja, und das siehst du auch an der Stelle, als er seinem Partner sagt, die Bullen sind da, wir gehen, du bleibst hier. Und der fragt ihn dann bloß, ja, was soll ich denen denn sagen? Und er dreht sich um und geht nur an diesen Kettenvorhang.
Ja.
Er geht nicht durch, er macht den nicht auf, sondern er steht nur auf der anderen Seite, neigt so den Kopf so ein bisschen nach vorne, dass er dann Blickkontakt hat und du siehst schon so diese Finsternis in seinen Augen.
Ja.
Und ich glaube, das war auch ausschlaggebend, weswegen man ihn dann man hat ihn ja auch in Bram Stokers Dracula gehabt,
ja,
wo er mit John Wick, Keanu Reeves zusammengespielt hat.
Aber du merkst zum Beispiel, was ich dir auch schon gesagt hatte, den Unterschied. Es sind zwei verschiedene Bösewichte. Also ich persönlich finde, das sind zwei verschiedene Menschen eigentlich, die er in der Sekunde darstellt.
Ja.
In Leon der Profi ist er dieses Arschloch, dieser korrupte Bastard. In Das fünfte Element ist er auch ein Bösewicht, aber nicht so. Er ist ein liebenswerter Bösewicht. Er ist wieder so, dass man ihn eigentlich, ich will nicht sagen verzeihen kann, aber das sind einfach zwei verschiedene schauspielerische Leistungen, genauso wie in Air Force One. Er ist einfach dieses ganz Böse, aber nicht das. Das ist wirklich genau das, was auf dem Punkt bis jetzt für mich die beste schauspielerische Leistung von Gary Oldman war.
Also du sagst es ja, er ist ja in Das fünfte Element ein Bösewicht, der das Ganze aber mit einer gewissen Sympathie trägt und auch mit einer gewissen Komik.
Genau.
Und da macht er einen extrem guten Job, aber in Luc Bessons Leon der Profi, da ist er wirklich der eiskalte Psychopath, wo jeder Mensch sagt, mit dem legt man sich am besten überhaupt nicht an. Und da ist weder Sympathie, noch Komik oder sonst irgendwas mit dabei. Ich glaube, die witzigste Szene mit ihm in Leon der Profi ist die Szene mit der alten Dame, als er erst einmal die ganze Familie mit der Schrotflinte niedermetzelt, nachdem er eben diese Drogen konsumiert hat, weil ich ja eben gesagt habe, davor ist er gefährlich, danach ist er absolut tödlich.
Unzurechenfähig.
Die Alte steht eben auf dem Hausflur und fragt, ja, was machen Sie da? Ja, lassen Sie doch bitte die Familie in Ruhe. Sein Kollege meint schon, ja, wir haben hier alles unter Kontrolle, gehen Sie bitte wieder rein. Die lässt halt einfach nicht locker. Er zieht die Knarre und schießt einfach an der vorbei, hinten die Glasscheibe kaputt. Und er meint halt einfach ganz locker, flockig, so als wäre es das Normalste auf der Welt, auf kleine alte Omis zu schießen. Er hat doch gesagt, sie sollen wieder zurück in die Wohnung gehen. Ja, und ich sage, das sind so richtig gute Szenen mit ihm. Aber die haben auch dafür gesorgt, dass sich Cast und Crew am Set von Leon der Profi
sehr unwohl gefühlt haben.
Also gerade mal die 11,5-jährige Natalie Portman, zu der wir auch gleich noch kommen, hat er sehr verängstigt, weil er gewisse Form von Method Acting betrieben hat. Aber er hat immer gewusst, auf was er hinaus möchte. So war eben zum Beispiel die eine Szene, über die wir im Vorfeld auch gesprochen haben, wo ich so toll finde, die aber im Deutschen so unglaublich doof synchronisiert ist, hat er dem Tonmann schon gesagt, bei der Szene musst du die Regler ein bisschen runterdrehen, weil es wird laut. Also er hat ganz genau gewusst, worauf er hinaus will. Und ich meine, diese Szene, wo sie am Schluss in dieses Haus reingehen, um einen Leon rauszubolzen. Und sein Kollege meint so, ja, wir haben halt Verluste. Und er dreht sich so seitlich zu seinem Partner und sagt, ja, bring me everyone. Der kommt vor und meint, ja, what do you mean everyone? Und er in einer wirklich krassen Lautstärke brüllt ihn an einfach mit everyone. Und im Deutschen sagt er halt, ich will alle, die du kriegen kannst. Und das passt von der Übersetzung her schon irgendwo nicht. Und ich finde es wesentlich intensiver.
Glaubwürdiger heißt im Englischen.
Ganz genau. Und da hat er aber immer gewusst, wie er spielen möchte.
Ja? Ja, natürlich. Und das ist in diesem Film auf den Punkt.
Ja, und ich meine, wenn wir es wirklich so wörtlich übersetzen, heißt es ja, bring mir alle. Ja, was meinst du mit alle? Und er brüllt ihn einfach an, mit alle. Aber ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich einfach nicht so gut gezogen, wie eben dieses englische Everyone. Ja. Auf Instagram kriege ich es leider Gottes immer regelmäßig, aber das ist eine Szene, die schaue ich mir immer wieder an, weil sie auch einfach sehr, sehr intensiv und gut gespielt ist.
Ja.
Wir haben ja von einer Natalie Portman gesprochen.
Die ihr Filmdebüt damals hatte.
Gegen 2000 Mitbewerberinnen hat sie sich durchgesetzt und hat die Rolle der kleinen Matilda bekommen. Ursprünglich war es für ihre Eltern ein absolutes No-Go, weil sie ist in dem Film eine, ja, Minderjährige, die raucht. Ja, wie so ein Problemkind auch halt immer ist.
Und aufgrund dessen, weil das im Drehbuch gestanden hatte, haben sie das erste Mal auch verweigert, die Unterschrift hinzusetzen. Obwohl dann der Drehstart schon kurz bevorstand und Luc Besson. Danke. Hatte dann gesagt, okay, wir schreiben die Rolle so um, dass sie zwar raucht, aber aufhört. Und man sieht, das ist ein Funfact hierzu, man sieht sie nämlich, wenn sie auf der Treppe steht oder sitzt und raucht, da ist der Daumen davor gehalten, wie sie die Zigarette im Mund nimmt. Und auf der Treppe vor dem Haus sieht man, wie sie die zwei Finger und dahinter siehst du zwar nicht den Daumen, aber du siehst, dass der Daumen dazwischen geht und wie sie dann dran sieht, dass sie niemals echt raucht.
Um das ein bisschen einfacher zu oder bildlicher darzustellen, sie nimmt den Daumen auf den Filter vorne drauf und hält die Zigarette nur mit Mittelfinger und Zeigefinger. Und erzeugt somit die Illusion zu rauchen.
Ja.
Okay, dann war das ja für ein...
Und aufgrund dessen hat man dann unterschrieben. Aber sie hat auch in vielen kultigen Filmen mitgespielt. Zum Beispiel einem meiner Lieblingsfilme, Mars Attacks.
Ja, aber das war ja schon ganz, ganz...
Viele Star-Wars-Fans lieben sie als Padme.
Ja, aber wir haben unglaublich viele Filme mit ihr eigentlich direkt danach, weil 1994 war ja Leo der Profi, 95 gleich Heat mit zwei Schwergewichten, Pacino und De Niro.
Ja.
Dann kam ja schon, gut, alle sagen I Love You, das war auch noch ein bekannter Film, der sagt mir zumindest vom Titel was. Dann kam ja 96 gleich, wie du gesagt hast, Mars Attacks. 3 Jahre später, also man hat, was das angeht, länger nichts mehr von ihr gehört gehabt, kommt sie gleich mit so einer Riesenrolle als Padme, die Mutter von Darth Vader im Endeffekt.
Ja.
Und ja, gut, viele sagen, war mega gut, viele sagen eher Bullshit. Was ich sehr, sehr cool finde, das wissen aber auch ein paar Leute nicht, dass in Episode 1 ist ja Padme immer nur so als Dienerin gewesen. Ja? Sie verkörpert ja eigentlich die Prinzessin. Und die wurde aber in den Filmen von Keira Knightley gespielt.
Keira Knightley, ja.
Die aus der Fluch der Karibik-Reihe bekannt ist oder am bekanntesten ist. Ja, gut, so ging es dann halt eben auch mit Zoolander weiter. 2001, das war dann ein kleiner Cameo-Auftritt, den sie gehabt hat. Ich meine, Zoolander ist auch ein unglaublich geiler Film, der diese ganze Modewelt übelst durch den Dreck zieht.
Ja. Pawn Vendetta 2005.
Ja, dafür wurde sie ja bekannt, weil sie sich ja für den Film die Haare hat abschneiden lassen, also eine komplette Glatze hat rasieren lassen, wie damals zum Beispiel Demi Moore in Die Akte Jane.
2010 Black Swan.
Dafür hat sie, glaube ich, einen Oscar bekommen oder war zumindest nominiert?
Nein, auch bekommen.
Ah, sie hat den bekommen, aber gut.
Und die heutige, ich will nicht sagen Gesellschaft, aber viele kennen sie halt dann aus den Marvel-Filmen in den Thor-Filmen, logischerweise.
Ja, genau, als Jane, die Freundin von Thor.
Ja.
Oder The Girl of Interest, wie man heutzutage vielleicht so schön sagt. Und so ging es dann halt dementsprechend weiter und man hat halt einfach jetzt in den letzten Jahren wieder mal immer weniger gute Filme mit ihr gehabt. Also war ja Fountain of Youth zum Beispiel, aber der sagt mir jetzt leider Gottes auch nicht allzu viel. Und
The Gallerist.
The Gallerist war jetzt 2026 oder ist jetzt 2026 mit.
Kommt noch.
Der letzte. Sie war aber auch als Regisseurin und Produzentin nicht untätig. Sie hat New York, I Love You die Regie geführt. Ein weiterer großer Darsteller war zum Beispiel auch noch Danny Aiello. Der ist im Jahre 2019 verstorben. Aber dessen Filmografie liest sich auch wie das Nonplusultra von Hollywood. Er hat in Der Pate Teil 2 mitgespielt. Dann The Bronx, Es war einmal in Amerika. Dann ging es weiter mit Mann unter Feuer 1987. Mondsüchtig an der Seite von Cher und Nicolas Cage, dann Ein charmantes Ekel, Hudson Hawk, Der Meisterdieb, etc., etc. Und es zieht sich bis so kurz vor knapp. 2006 war dann nochmal Lucky Number 11 mit Ben Kingsley und Josh Hartnett in den Hauptrollen. War auch ein sehr, sehr geiler, aber auch sehr underrateder Film, weil der hätte eigentlich auch einen Kino-Release verdient, finde ich.
Ja.
Aber genug der ganzen Hintergrundinformationen, die ja ohnehin jetzt schon relativ lange dauern. Wir haben mit einer FSK 16 die bis dato einzige Freigabe, die der Film jemals erhalten hat. Man kann es rechtfertigen, ja. Also das ist jetzt keine Freigabe, wo ich sage, die ist zu hoch oder zu niedrig angesetzt. Also mit einer 16er Freigabe ist der Film immer ungeschnitten gewesen. Gut, wie jetzt TV-Ausstrahlungen waren, weiß ich so nicht. Also ich habe mir die ganze Scheiße alles niemals im Fernsehen angeschaut. Und wenn, lief es nebenzu. Aber für den Heimkinomarkt, also DVD, Blu-ray etc., war die FSK 16 immer ungeschnitten. Wir haben aber auch verschiedene Schnittfassungen. So gibt es nämlich eine Kinofassung, die dauert 105 Minuten. Und der begehrtere und auch lohnenswertere Director's Cut dauert 127 Minuten. Also es sind um die 22 Minuten mehr Film. Und die Leute rentieren sich allemal. Also die machen aus diesem ganzen Film einen wesentlich runderen Film.
Definitiv, da ist die Beziehung zwischen Leon und Mathilda mehr beleuchtet.
Und manchmal braucht es auch nicht mehr.
Nein.
Sicherlich gibt es auch Director's Cut-Fassungen bzw. Langfassungen, die absolut überflüssig sind, wenn man sagt, ey, das ist eigentlich sowas von unnütz. Wie jetzt zum Beispiel die Eltern bei den Transformers-Filmen, aber das ist eine andere Thematik. Aber bei Leon der Profi rentieren sich diese 22 Minuten wirklich. Gut, kommen wir zur Story des Films. Bei Leon der Profi, der fängt schon mit einer Kamerafahrt an über ein kleines Wäldchen und dann beim Hochschwenken sieht man New York City.
Wir fahren durch Little Italy und fahren in der grünen Welle, nenne ich es jetzt mal, wie es auch da auch so ist, in ein italienisches Bistro.
Und allein daran merkt man schon, dass ein versierter Regisseur die Leitung bei diesem Film hatte. Denn heutzutage werden ja solche Fahrten eher selten gemacht und auch solche Kameraeinstellungen, die darauf folgen, weil Leon, umwerfend gespielt von Jean Reno, wahrscheinlich, wenn nicht sogar wirklich seine beste Rolle, sitzt eben in diesem Bistro mit seinem Auftraggeber. Es wird das nächste Ziel erläutert. wann er wo sein wird, etc. Und man hat nur mit extremen Nahaufnahmen zu tun, also keine Weitwinkelansicht, sondern man sieht immer bloß entweder ein Auge von Danny Aylo oder die dunkle Brille von Jean Reno.
Ja, oder die Spiegelung in der Milch.
Ganz genau, man hat so an sich wirklich mit extrem nahen Aufnahmen zu tun.
Wenn man so möchte, ein französischer Kunstfilm eigentlich.
Genau, die es heute nicht mehr gibt.
Ja.
Ich hätte es gerne am Ende dran gebracht, aber jetzt, wo du es eh schon so ein bisschen angeleitet hast, würde ich es gleich mal so sagen. Der Film, obwohl er in Amerika spielt, ganz speziell jetzt in New York City, atmet in jeder Einstellung europäische Luft.
Ja.
Und da merkt man, dass Luc Besson ein französischer, ein europäischer Regisseur ist, der sein Handwerk versteht. Dass es nicht immer nur entscheidend ist, wo ein Film spielt, sondern auch wer diesen Film macht.
Ja.
Also mich würde brennend interessieren, wie Leon der Profi von einem Amerikaner gedreht worden würde.
Nein, würde nicht ziehen. Weil er hat, wie bei Nikita, wo er das Hauptaugenmerk auf eine Frau und es ganz besonders hervorhebt, ist hier das Hauptaugenmerk Leon und auch Mathilda. Auch die Rolle von Gary Oldman. Super.
Ja,
und diese drei Rollen so herauszukristallisieren, schaffen nicht viele.
Vor allem auch so unterschiedlich auch anzulegen. Ich meine, wir haben es ja in diesem Podcast jetzt schon ein bisschen oft erwähnt oder schon ein paar Mal erwähnt.
Ihr merkt, wir begeistern uns für den Film, weil es einfach ein Kultfilm ist.
John Wick zum Beispiel. Also ich würde sagen, John Wick ist Leon der Profi von einem Amerikaner gedreht.
Ja.
Also er ist zwar auch ein Auftragskiller, aber anstatt das so wie Jean Reno zu machen, wird halt sehr viel
brachialer,
viel mehr geschossen, gekämpft, das einfach auf eine andere Ebene gehievt.
Und auch nicht so hinterleuchtet. Ich finde, in Leon der Profi ist es einfach diese Geschichte. Da wird jede einzelne Geschichte nicht sehr tief, aber du kriegst für jeden einzelnen Charakter langsam immer so wie kleine Puzzleteile, ja, so Brotkrümelchen dir erzählt und du verstehst immer mehr, warum Leon der Kleine ist.
Genau, warum Mathilde. Er so ist, wie er ist.
Und ja, das also, ist...
Genau, also diese Background-Stories, da hat man sich wirklich auch noch was überlegt und nicht nur, ja, er brauchte Geld oder keine Ahnung. Ich meine, gut, es ist zwar dann Mathildas Antrieb, Ansporn, Cleaner zu werden, weil ihre Familie umgebracht wurde. Aber das ist schon weit vorgegriffen. Wir haben auf jeden Fall gleich die erste Szene, die hat schon so unglaublich viel Wucht. Und ich denke mal, dass an Leon der Profi
wurden sehr viele dann antizipiert, kopiert, weil das ist eine Szene, wie er sich dann diesen neuen Gangster, den er aus dem Revier von Tony vertreiben soll, wie er da agiert. Man sieht nur, dass er seine ganzen Leute hernimmt, um ihn zu schützen. Und du siehst Leon eigentlich, er agiert nur aus dem Background raus, wo er einen nach oben zieht, einen nach unten zieht, einen von der Seite weg. Du siehst ihn nie. Und dann siehst du diese ganz berühmte Szene, wo er alleine im Telefon, der Gangsterboss, gegen die Wand steht, hinten im Dunkeln und plötzlich ein Messer, mit der Hand, mit dem Messer
aus dem Schatten rauskommt
und ihn an die Kehle geht.
Genau, und in dem Moment, ich meine, man hört, ich glaube, es war sogar mit Musik untermalt, man hört diesen fetten Gangsterboss schwer atmen, weil er natürlich auch in Panik ist. Und in dem Moment, wo das Messer seinen Hals berührt, ist absolute Stille. Das Messer ist ja schon zu sehen und dann schält sich erst das Gesicht von Jean Reno aus diesem Schatten heraus. Und allein schon, wie er ihm diesen Zettel hinhält, wo er die Nummer von wählen soll, er hält ihn nicht mit zwei Fingern, sondern er hält ihn mit dem kleinen Finger, Daumen und dem Ringfinger hält das fest. Und es schaut schon, allein dieses Zettelhalten empfand ich gestern schon wieder als dermaßen kultig.
Ja.
Wahnsinn. Es war ja im Vorfeld genau das Gleiche, als ja die ganzen, Komplizen von diesem Gangsterboss auf diesen Balkon rauslaufen und dann dieser Rollladen runtergeht. Und du siehst ja bloß, wie 1, 2, 3, 4 Schusslöcher durchgehen.
Ja.
Und dieser Gangsterboss dann mit dieser Uzi einfach mal diesen Rollladen zu einem Schweizer Käse umfunktioniert. Es braucht nicht viel. Es hat nur gereicht, wie Jean Reno an eines dieser großen Einschusslöcher rangeht und durch dieses Einschussloch durchschaut. Das hat schon so viel Wirkung, nicht nur auf den Gangsterboss, sondern auch auf den Zuschauer, weil du genau weißt, ey, selbst die MP kann ihn nicht stoppen.
Ja.
Und er schaut durch dieses Loch schon so nach dem Motto, und jetzt bist du fällig.
Super.
Und das ist nur ein Blick. Er hat nichts gesagt, weder mit einer Gestik, mit dem Finger drauf gezeigt. Es ist bloß das Auge hinter dieser Sonnenbrille, wo durchschaut durch dieses Einschussloch und es hat Aussagekraft, wie es eigentlich ein ganzer Film heutzutage schon fast gar nicht mehr hat.
Ja, und das ist nur die Anfangssequenz.
Genau, das ist nur die Anfangssequenz. Ich meine, allein schon wie er, wie du es gerade gesagt hast, jeden einzelnen von diesen bösen Jungs ausschaltet und aus der Gleichung rausnimmt, das super. Ist fantastisch.
Ohne Gewalt wohl, also was ist ohne Gewalt, aber halt ohne Blutgemetzel in
genau,
dem
also
Sinne.
Ohne explizite Gewaltdarstellung.
Stimmt, ja. Ne? Deswegen hat er eine FSK 16.
Genau, also ich sage, der Amerikaner hätte wahrscheinlich extreme Gewaltdarstellungen gebracht im Vergleich jetzt dazu. Ja, man hätte vielleicht aufgeschlitzte Kehlen gesehen oder...
Aber muss man ja nicht. Die Insanität, ja. Was in dieser langen Sequenz einfach nur ist, in dieser Szene, wo jeder Einzelne rausgenommen wird, sagt viel mehr aus, als hätte ich da mehr Leichen.
Und was aber auch im Verlaufe des Films dann komplett sich ändert, ist Leons Einstellung. Während er ganz am Anfang diesen Auftragsmord zugeschanzt bekommt und du siehst, wie er sein Handwerk versteht, dass er nicht umsonst ein Profi ist, ändert sich das im Laufe des Films immer mehr. Also er ist nicht mehr so dieser eiskalte, es geht nur noch ums Geld. Gib mir das Foto von meinem Ziel, ich mache alles für das Geld. Ist es am Schluss wirklich so?
Er hat auch Prinzipien.
Genau, erstens hat er Prinzipien und zweitens...
Eine Frau, keine Kinder.
Er kümmert sich ja um Mathilda, er kommt ihr ja dann auch näher und genau...
Weiß viel zu weit vor.
Ich weiß, aber das, nur um auf seine Entwicklung auch schon mal ein bisschen vorzugreifen, verändert sich im Film komplett. Also er macht sich nicht mehr Gedanken um sich und seinen Auftrag, sondern er macht sich Gedanken um dieses Kind.
Ja.
Er war ja nicht nur da, um diesen Gangsterboss auszuschalten, sondern ja. Um dem einfach nur eine Meldung zu geben, so, beim nächsten Mal, wenn du dich nochmal blicken lässt in der Stadt, dann bist ist du. Feierabend und du siehst, ich komme an dich ran.
Ja.
Und das war dann eben mit diesem kleinen Telefonanruf, den er dann da an diesem Schatten getätigt hat, gleich vorbei. Und das war auch so richtig geil, weil er hat seine Hand mit dem Zettel oder dem Telefon dann zurückgezogen. Das Messer hat er diesem Gangsterboss dann nochmal so direkt vorm Gesicht vorbei, genau, drüber gezogen, ohne ihn zu schneiden, sondern ihm nochmal das Messer so zu zeigen, hier, das hätte es sein können. Und dann verschwindet sein Gesicht im Schatten und dieser Gangsterboss dreht sich in diesem Moment um und du siehst, es war kein langer Gang, der nach hinten geführt hat oder sonst irgendwas.
Eine
es war
Ecke.
Nur eine kleine Ecke, aber Jean Reno ist nicht mehr zu sehen. Wirklich wie so ein Geist verschwunden und das zeigt auch schon, wie viel Mystik in diesem Auftragskiller ist, wie viel Professionalität da dahinter steckt. Direkt nach dieser Einleitungsszene, wo er die ganzen bösen Jungs umgenietet hat, da lernen wir diesen eiskalten Profi als zurückgezogen lebenden Einzelgänger kennen. Er kümmert sich zum größten Teil nur um sich und seine, ja, Topfpflanze. Aber die kleine Nachbarstochter Mathilda, wie vorhin schon erwähnt, in ihrer allerersten Hollywood-Rolle Natalie Portman, auch umwerfend gespielt für ihre damaligen Verhältnisse.
Definitiv.
11,5 Jahre war sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt erst alt. Die genießt so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und das macht sich so durch ganz kleine, aber trotzdem entscheidende Gesten und Sätze bemerkbar. Also, wie du selber schon gesagt hast, sie sitzt dran an der Treppe und raucht. Und es könnte mir eigentlich scheißegal sein, aber er sagt zu ihr schon, lass das ist nicht gesund. Sie entgegnet ihm lediglich irgendwie so, ja, kümmere dich um deinen eigenen Käse, interessiert dich ja auch nicht. Aber man merkt schon, dass auch sie da eine gewisse Zuneigung zu ihm entwickelt hat. Nicht nur durch diesen einen Satz jetzt, sondern alles, was halt auch im Vorfeld war, weil ihr Vater kümmert sich einen Scheiß um sie. Ihre Mutter ist ja auch nur eine, ich glaube, die Stiefmutter oder die Freundin von ihrem Vater. Sie hat mit ihrer Schwester permanenten Clinch. Ihr Bruder ist noch zu klein.
Von der sie geschlagen wird. Und der Einzige, wo sie Zuneigung empfindet oder auch geben kann, ist ihr kleiner Bruder, den sie liebt. Abgöttisch liebt.
Aber der kann ihr keinen Vaterersatz bieten.
Natürlich nicht.
Wo ganz offensichtlich
fehlt.
Fehlt, aber Leon, der Profi, dann an diese Stelle tritt.
Ja.
Ja, wie geht's weiter?
Als nächstes sehen wir dann, also die Familie wird uns so präsentiert und als nächstes kommt dann, ja, Gary Oldman zum ersten Mal, weil er mit seinen Jungs zu ihnen möchte und sie zur Rede stellen möchte.
Da geht es erst vorweg, was du vorhin schon erzählt hast. Du siehst bloß, wie aus der Wohnung von Mathilda ein Kerl mit einer Lederjacke raustritt. Der hat so seinen Vater so in so einem leichten, ja, den Arm um ihn gelegt und geht raus und sagt, ja, siehst du diesen Kerl da? Wenn der seine Musik hört und er wird dabei gestört, dann kann er für nichts mehr garantieren. Also gib gleich zu, dass du das Dope gestreckt hast. Ich weiß von überhaupt nichts und okay, ja gut, du hast es nicht anders gewollt. Und das ist der erste Kontakt, den wir alle auch mit Gary Oldman als diesen
korrupten
TV-Bastard haben, wie du ihn gerne genannt hast.
Anders kannst du ihn gar nicht nennen.
Allein schon, wie er die Kopfhörer aus seinen
Norman
Ohren nimmt.
Norman heißt er.
Norman, ja. Er dreht sich um und allein schon der Blick in die Kamera sagt dir schon alles. Also da ja. ist er ähnlich wie ein Pacino oder De Niro, wo Blicke mehr aussagen als 1000 Worte.
Ja.
Allein schon so nach dem Motto, wie so ein Spürhund, geht er auf den Vater von Mathilda zu und schnuppert an ihm.
Wo ich vorhin gesagt hatte, ja.
Und das ist schon so
bedrückend,
wuchtig, wo du dich selber schon unwohl fühlst. Ja.
Hat auch damals der Schauspieler extra gesagt in einem Interview, er hat sich noch nie in einer Szene so unwohl gefühlt wie in diesem einen Moment, weil diese Szene stand auch so nie im Drehbuch.
Genau, die hat Gary Oldman
improvisiert.
Improvisiert, ja. Und da gehört auch schon viel dazu, natürlich nicht nur viel Talent, sondern auch viel Glück, eine Szene zu drehen, zu Schauspielern, die dann in die Annalen der Filmgeschichte eingehen und ja. wegweisend sind, beziehungsweise ja. so markant und auch prägnant sind, dass du sagst, ey, die ist nie wieder vergessen. Ähnlich, I'll be back.
Ja? Get to the chopper.
Go to the chopper. Egal, auf jeden Fall. Das sind, ich meine gut, wenn man es jetzt so runterbricht, ist jeder Film von Arnold Schwarzenegger ein Unikat.
Natürlich.
Ja. Auf jeden Fall kitzelt er so ein bisschen die Wahrheit aus ihm raus, sagt, okay, du hast jetzt noch 24 Stunden und dann will ich die Wahrheit von dir wissen. Er fragt gar nicht mehr lange nach, sondern es kommt gleich dann diese Szene relativ kurz danach, wo ich so umwerfend finde und du ja genauso. Du siehst, die Kamera fährt in diesem langen Hausflur so nach hinten zurück und es kommen ein, zwei, drei schwer bewaffnete Kerle in diesen Hausflur und Gary Oldman kommt von der Seite auch schon so ganz langsam mit dieser Ausstrahlung. Mir kann eh nichts passieren.
Ja.
Dann kommt diese Szene, wo ich so wahnsinnig finde. Er macht dieses kleine silberne
Kästchen auf mit
Döschen seinen, auf, ja. wo eben so ausschaut, wie ja, da sind normalerweise Hustenpastillen oder sonst was drinnen. Und es sind grün-gelbe Tabletten drinnen.
Ja.
Die nimmt er in den Mund, wie ich es vorhin erklärt habe. Und schon diese Darstellung ist so faszinierend. Die fesselt dich so hart an den Bildschirm. Du willst mehr sehen von seiner Leistung und das kriegst du auch.
Ja, definitiv.
Und anstatt nochmal anzuklopfen, zu fragen, wie es sich eigentlich gehört, du, wie schaut's aus?
Hast du diese Ruhe von den Sturm.
Genau, das hat mich so ein bisschen an Robert Duvall in Apocalypse Now erinnert. Ja. Ja, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Und das ist da ähnlich. Ja, ich liebe diese Ruhe vor diesem Sturm.
Das ist wie Beethovens Fünfte. Ich nehme das auch jetzt hier schon von weg, diesen Fun Fact. Wusstest du, dass das nämlich extra vom Regisseur hergenommen wurde, weil Gary Oldman im gleichen Jahr Beethoven gespielt hatte.
Hey, wusste ich gar nicht, dass der Beethoven mal gespielt hat.
In dem gleichen Jahr, gleichnamiger Film, Beethoven.
Okay.
Und aufgrund dessen hat Luc Bichot das so in den Film mit hineingeschnitten.
Nein, wusste ich tatsächlich nicht, aber mich hat er so ein bisschen auch an Willem Dafoe in Der blutige Pfad Gottes erinnert,
ja.
als der dann als FBI-Agent dann durch die Gasse geht, auch mit den Kopfhörern und der klassischen Musik im Ohr. Dann durch diese Gasse nach hinten schon fast
gehänselt
und da voll in seinem Element ist. Und da hat er mich so ein bisschen an Willem Dafoe erinnert. Aber nichtsdestotrotz, fantastische Leistung von beiden. Was folgt, ist eine Hinrichtungssequenz, wie sie wuchtiger eigentlich nicht sein kann, ohne übermäßiges Blutvergießen.
Ja.
Weil man sieht, er lädt nochmal ganz kurz die Pump-Action durch, schießt das Schloss der Tür kaputt, tritt die Tür ein und fängt schon an, auf alles zu ballern, was sich da drin bewegt.
Jeden Einzelnen.
Ganz, ganz heftig dargestellt ist die Hinrichtung der Stiefmutter, die in der Badewanne mit Schaum liegt. Du siehst nur diese Draufsicht. Gary Oldman betritt das Badezimmer und es ist wirklich so. Ich weiß nicht, ob das mit Luftdruck gemacht wurde oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall schießt er in diese Badewanne. Der Schaum spritzt in alle Richtungen, ist natürlich dann auch dementsprechend blutig.
Ja.
Aber es ist nicht, ja, wie soll ich sagen, es wird nicht unnütz ausgereizt, dass man zum Beispiel dieses Einschussloch sieht, dass der Kopf in 1000 Fetzen zerrissen wird oder Gedärme durch die Luft spritzen durch diese Wucht dieser Pump-Action, sondern es spritzt im Endeffekt bloß der Schaum durch die Gegend und es ist ein bisschen Blut mit dabei.
Ja.
Die Tochter wird erschossen.
Ja.
Und wie er dann schon diesen Vater von Mathilda dann dementsprechend auch bearbeitet, er tritt durch diesen Kettenvorhang, nimmt bloß die beiden Hände da dazwischen, macht dann wie so Jesus-Bewegung die Arme auseinander und tritt dann da hindurch. Und das sieht auch schon so krass aus.
Ja.
Es folgt auf jeden Fall die komplette Eliminierung von Mathildas Familie. Auch ihr kleiner Bruder und Vater müssen letzten Endes dran glauben.
Bis auf Mathilda, weil die hat nämlich Pech oder Glück
gehabt. Nein, sie hat Glück.
Aber im Vorfeld wurde sie, nachdem Gary Oldman die 24 Stunden dem Vater gewährt hatte und sie ihrem Vater auf den Keks gegangen ist, geohrfeigt und hatte eine blutige Nase dadurch. Und das war damit ihr Glück.
Sie hat ihm ja angeboten als kleines Dankeschön, dass er ihr jetzt das Taschentuch gegeben hat, für ihn Milch einzukaufen.
Genau, und er hat ihr nämlich das Taschentuch dann gegeben, wie er sie wieder auf der Treppe gefunden hatte. Oder sie hat ihn dann als Dankeschön, ich hole dir Milch, und war zu dem Zeitpunkt nicht da.
Genau. Ja, sie hat auf jeden Fall in diesem Moment tatsächlich das Pech und kommt, nachdem alle umgenietet wurden, nach Hause. Sie schnallt aber relativ oder schaltet relativ schnell, geht ohne große Emotionen oder Gefühlsausbrüchen an dieser Wohnung vorbei, schnurstracks ans Ende des Ganges, wo Leon wohnt, und klingelt da. Und das ist dann diese Szene, wo man mit diesem speziellen Öl, wo du mal erwähnt hattest, gearbeitet hat.
Ich weiß nicht, ob es Rizinusöl, also irgendein Tränenöl, aufgrund dessen, weil sie nicht, weil sie noch zu jung war, auch keine schauspielerische große
Erfahrung
hatte. Und du siehst in dieser Szene nur am Schluss, wie dann erleichternd Leon die Tür aufmacht, dass im Innenbereich der Augen, nachdem sie es halt mehrmals gedreht hatten, langsam die Augen halt richtig, es ist gut dargestellt, man kann auch sagen, es ist von den Tränen her.
Ja, weil wenn sich die Tür öffnet, dann sagst du ja, sieht man links und rechts von der Nase, sieht man so angeblich diese kleinen punktuellen Streifchen, wo dann eben dieses Öl seine Wirkung entfalten sollte. Aber ich finde, die haben das unglaublich gut in den Film mit integriert, weil in dem Moment, wo ja Leon die Türe öffnet, wird Mathilda von diesem hellen Licht, was aus Leons Wohnung kommt, angestrahlt. Und das soll, glaube ich, so ein bisschen symbolisieren, du betrittst jetzt einen sicheren Ort, du kommst raus aus der Gefahrenzone, du bist in Sicherheit, und sie atmet auch dementsprechend erleichtert auf. Im Film sieht es so aus, als wäre sie nur unglaublich dankbar und froh, dass er ihr die Tür endlich öffnet nach einigem Hin und Her. Aber in Wirklichkeit war es so, dass sie tief durchgeatmet hat, weil dieses Öl auch unglaublich auf die Atemwege geht. Also weil es da auch so ein bisschen gebrannt hat, glaube ich. Ja. Und deswegen atmet sie da einfach durch, weil dieser Luftzug dieses Öl oder diesen Geruch von dem Öl zumindest ein bisschen was weggeweht hat.
Ja.
Aber wie schon gesagt, das haben die super gut in den Film integriert. Du
super.
Würdest es so, wenn du nicht genau drauf achtest, würdest du einfach sagen, hey, super Leistung, das Mädel ist nur froh, dass die jetzt endlich in Sicherheit ist.
Jo.
Was dann folgt, ist eigentlich so dieser Beweis dafür, dass Leon mit Gesellschaft, speziell auch mit Kindern, 0,0 Erfahrung hat, weil er macht ja alles andere als das Kind wie ein kleines Kind zu behandeln, sondern wirklich wie eine junge Erwachsene. Und das macht sich durch solche Handlungen bemerkbar, weil sie dann fragt, wo soll ich denn hin? Und er ganz eiskalt, das ist nicht mein Problem.
Ja.
Und sie eigentlich schon fast aus der Wohnung schmeißt. Und Mathilda unterbreitet ihm dann einen Vorschlag, den er als erstes komplett ablehnt. Weil sie sagt, ja, du bist ein dufter Kerl, du bist jemand, den man nicht verarschen kann, dem man nicht, auch wirklich gar nichts kann. Ich will so sein wie du. Und sie findet ja auch sehr, sehr schnell heraus, dass er ein Cleaner ist, also ein Auftragskiller. Das findet sie richtig geil und sie möchte seinen Job ausüben.
Ja.
Nicht seine Position übernehmen, sondern sie möchte auch so sein wie er.
Und er ausgebildet
lehnt,
werden.
Genau, er lehnt das ab. Er sagt, hier, der Trommelrevolver und ein ganzes Päckchen Patronen ist mein Abschiedsgeschenk an dich und jetzt verschwinde. Mach ich nicht. Allein schon, weil du bist ein Kind, du kannst das schon gar nicht. Und was sie dann macht, das lässt nicht nur Leon sprachlos zurück, sondern auch den Zuschauer.
Ja.
Denn sie nimmt den vollen Trommelrevolver und ohne mit der Wimper zu zucken, ohne groß zu zielen oder zu schauen, worauf sie anlegt, schießt sie wahllos 3, 4, 5 Schüsse einfach aus dem Fenster raus und sie beweist ihm damit, hey, mir ist es scheißegal. Ich kann abdrücken.
Ja.
Nicht nur die Ernsthaftigkeit in diesem Film steht da im Vordergrund, sondern die Situationskomik kommt ja auch nicht allzu kurz.
Ja.
Sicher sind diese Einlagen nur sehr, sehr rar gesät, aber
genau an der richtigen Stelle.
An den richtigen Stellen, genau. Es ist zum Beispiel, er faltet sie natürlich dann zusammen.
Was es denn soll mit dieser Schießerei?
Es sagt, noch einmal so ein Ding und ich breche dir alle Knochen. Und sie antwortet immer mit seinen Regeln auf okay. Und das war halt auch so geil, wo er dann sagt, und hör verdammt nochmal auf mit diesem ewigen okay. Fragt sie nochmal okay und sie antwortet okay. Und er meint bloß gut und lässt auch auf sich beruhen. Das war super. Das war auch so geil dargestellt. Allein schon, wie sie in das nächste Hotel einchecken. Seine Sprachlosigkeit, wie schlagfertig dieses Mädchen eigentlich ist. Und diese ganze Situation auf eigene Rechnung und eigene Regie managt.
Aufgrund dessen muss man dazu sagen, weil auch Leon der Profi Analphabet ist. Sie unterbreitet ihm ja auch, dass sie ihm das Lesen und Schreiben mir beibringt. Und genau. Darauf willigt er auch eher ein. Und du siehst in dieser Situation, wie er in dieses Hotel eincheckt, dass sie alles aufschreibt für ihn.
Genau, und sozusagen das ganze Einchecken an sich reißt. Daddy, darf ich die ganzen Formulare ausfüllen? Du weißt, wie gerne ich in Hotels einchecke. Ja, okay. Ja. Dann dieses kleine Rollenspielchen, wo sie machen. Weil sie ja sagt, ja, wir trainieren viel zu viel.
Der Spaß kommt viel zu kurz.
Genau, wir müssen mal was anderes machen. Und er lehnt noch nicht mal ab, sondern er sagt ihr eiskalt, ja, okay, was? Und dann siehst du,
wie sie sich um verschiedene Charaktere, also Filmcharaktere, umzieht, anzieht und parodiert.
Genau, und er muss erraten, wen sie parodiert. Und du siehst, er hat von 0,0 Ahnung. Selbst die bekanntesten sind ihm völlig fremd. Eine Marilyn Monroe mit Happy Birthday, Mr. President. Ja, aber du siehst...
Aber du musst auch dazu sagen, sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Alles gut. Du siehst drei, nee, also auf jeden Fall, was ist es? Madonna erkennt er nicht.
Genau.
Noch einen erkennt er nicht.
Like a Virgin.
Das ist auch super.
Just for the very next time.
Das ist super dargestellt. Genauso Marilyn Monroe. Das Einzige, was er erkennt, ist ein französischer Film, wo sie parodiert. Das erkennt er sofort.
Das war doch Grace Kelly,
ja. Wo er dann, wo er erst nachdenkt und dann.
Genau, perfekt. Weil man sieht, er hat den Film vorher im
Kino gesehen.
Genau, im ersten Drittel des Films alleine mit noch jemandem im Kino gesehen, aber die waren nicht zusammen da, sondern.
Da waren nur zwei Personen da.
Genau, also er ist eher ein Anhänger dieser alten klassischen Filme.
Und dann darf er sich umziehen und was macht natürlich er, was er natürlich kennt? John Wayne. Ja. Und er kommt dann in diese typischen Pose raus und sieht ganz eiskalt nur, keine Ahnung.
Aber das ist eben auch schon wieder so eine Form von Generationenkonflikt.
Ja, natürlich.
Er kennt nur diese Klassiker, kennt aber nichts von dem neuen Zeug.
Ja.
Und umgekehrt genauso. Sie als junges Mädchen kennt die alten Sachen nicht.
Aber ist gut dargestellt so.
Und da ist aber auch wieder richtig geil, so eine unterschwellige Botschaft, dass, egal wie groß dieser Generationenkonflikt ist, man trotzdem Mittel und Wege findet, miteinander klarzukommen.
Ja.
Und das war damals schon in den 80er Jahren und das war unglaublich gut.
Ja.
Und damals aber noch nicht so. Ja, oder 90er Jahren. Und damals aber noch nicht einmal so bedeutend, wie es heute eigentlich sein sollte.
Ja, natürlich. Ja. Aber das ist genauso wie eher das Waffentraining, wie eine Waffe gereinigt wird oder zur Scharfschützin am Anfang, wo sie auf dem Dach sind, wo, ich weiß nicht, der Bürgermeister mit Leibwächtern.
Also es scheint zumindest eine etwas prominentere Person zu sein, weil er nämlich auch mit Bodyguards und Leibwächtern da joggen geht.
Ja, und sie dann eiskalt und wirklich im Oberkörper trifft. Und das ist echt gut dargestellt.
Ja, und vor allem, es beginnt ja relativ zügig dann tatsächlich ihr Training und er beginnt Mathilda auszubilden als Cleanerin, zumindest als Auftragskillerin. Ich finde schon diese Definition, beziehungsweise diese Systematik, mit der er vorgeht.
Ja.
Als erstes wird das Scharfschützengewehr genommen, damit du noch aus Distanz zu deinem Ziel, zu deinem Kunden agieren kannst.
Ja.
Das Messer wird dann das Letzte sein, an dem du ausgebildet wirst, weil da bist du nämlich direkt an deinem Opfer dran.
Ja.
Du brauchst wirklich den direkten Kontakt, um das Messer da zu versenken, wo es hin soll.
Ja. Ja?
Also das heißt, entweder Blickkontakt oder auf jeden Fall Körperkontakt.
Das ist super dargestellt. Genauso wo er sie zum ersten Mal zu einem echten Einsatz oder zum Auftrag mitnimmt. Und das Ganze halt wirklich, was ich an dieser Szene super dargestellt finde, es ist wie in der Schule. Er erklärt ihr 1:1 ihre Fehler, was sie machen kann, muss, was hast du vergessen. Das ist wirklich super dargestellt.
Ja, ich meine, es sind ja auch solche Sachen ganz, ganz groß im Vordergrund, dass Mathilda nicht aus Leidenschaft raus töten möchte, sondern sie möchte ausgebildet werden, um sich an der Niedermetzelung ihrer Familie zu rächen.
Nein, nur wegen ihrem Bruder. Ihre Familie wäre, glaube ich, ist das zweitrangige.
Genau,
aber ihr Bruder.
Das erfährst du ja auch eben, wie du vorhin gesagt hast, wie so kleine Brotkrumen, die man dir immer und immer wieder hinstreut, erfährst du das ja auch von Mathilda selber, dass sie mit ihrer Familie eh schon emotional gebrochen hat. Ihr Vater hat ihr nichts mehr bedeutet, die Mutter war ja eh bloß die Stiefmutter, die Schwester, konnte sie auch nichts mehr anfangen. Der Einzige, der ihr richtig was bedeutet hat, war ihr kleiner Bruder, weil sie auch selber sagt, er hat nie jemandem was getan, der wollte immer nur lieb sein und kuscheln. Und jetzt wurde der so übelst hingerichtet. Und durch wen, das erfährt sie ja erst wie der Zuschauer, als sie zurück in diese Wohnung geht, um da noch ein paar Sachen zu holen, inklusive Geld, wo sie angespart hat. Und in genau diesem Moment kommen drei Polizeibeamte in die Wohnung, unter anderem Gary Oldman. Und man denkt sich so, was, wieso ist der jetzt da plötzlich mit dabei? Und es stellt sich heraus, dass er ein Drogenbulle ist. Ja. Er ist korrupt, er ist eiskalter Killer, der arbeitet wahrscheinlich auch für zwei, drei andere Seiten. Ist ja klar, weil dann kannst du nämlich deine eigenen Morde besser vertuschen. Ähnlich wie jetzt der Serienkiller Dexter aus der Serie. Aber das lässt den Zuschauer erst einmal sprachlos zurück.
Ja.
Weil bis dato hast du überhaupt nichts von ihm gewusst. Also er tritt ja alles andere als einer auf, der sich als Polizei oder als DEA-Agent ausweist. Ja. Er hat keine Marke irgendwie am Gürtel hängen, sondern er hat nur diese Arschlochart. Und du denkst dir halt, okay, das ist halt ein Psychokiller.
Ja.
Und dann aber.
Oder ein Mafia-Boss.
Genau. Oder zumindest da einer, der für die Mafia arbeitet. Und dann so eine Ohrfeige zu kriegen, so eine Klatsche.
Aber das ist bis dato, das ist im letzten Drittel des Filmes her, wo dann bis dahin so gutes Geheimnis ist. Super.
Ja, aber ich meine, die ganze Ausbildung von Matilda ist schon unglaublich gut angelegt. Sie ist immer irgendwo in dem Film verstreut. Also es ist jetzt nicht, dass man so wie jetzt zum Beispiel bei einem Rocky-Film, wo er sich auf den Endkampf vorbereitet, dass vielleicht 10 oder 15 Minuten Vorbereitungszeit sind und dann ist der Endkampf, sondern es sind immer mal so kleine Einlagen drinnen verstreut. Und wie bei jedem Menschen, mit dem man mehr oder weniger Zeit verbringt, kommen sich die beiden näher und man merkt, so wie ich es vorhin erwähnt hatte, dass sich Leon anfängt zu verändern. Also er ist nicht mehr dieser eiskalte, skrupellose Killer, sondern er wird emotionaler und gefühlt weicher.
Ja, öffnet sich.
Genau, er öffnet sich.
Er lässt wen in sein Leben hinein.
Genau, und
außer seine Pflanze.
Er erklärt ihr aber auch, wieso er so ist, wie er ist.
Ja.
Und seine Vorgeschichte ist also auch unglaublich emotional.
Ja.
Und du weißt also, kannst also richtig mitfühlen, du verstehst ihn, warum er so geworden ist, wie er ist.
Ja.
Und das ist das Geile, man musste nicht extra Jahre oder Jahrzehnte später ein weiteres Spin-off bringen oder ein Prequel von Leon, der Profi, wie er in jungen Jahren so war und dazu geworden ist, sondern du erfährst es nur über eine kleine Sequenz, in der er Matilda erzählt, was passiert ist und mehr brauchst du nicht.
Und das ist gut.
Ja. Und das erklärt aber auch schon so viel, dass du gar nicht mehr brauchst. Das ist das, was heutzutage auch viel zu viel vernachlässigt wird. Wie geht's weiter? Was war dann? Die haben die Ausbildung. Und es gibt also auch diese Szene, wo er mit ihr im Restaurant sitzt, weil sie ihren allerersten Auftrag feiern wollen.
Ja.
Und der war auch schon richtig geil. Da gibt's tatsächlich eine ganze Reihe an Einstellungen, wie sie immer auf die gleiche Masche sich Zutritt zu ihren Kunden/Opfern verschaffen, nämlich mit dem Seitenschneider, um die Vorhängekette an der Türe durchzuschneiden. Machen Sie bitte die Tür auf, hier draußen ist so dunkel, ich habe mich verlaufen. Ja, warte, Kleine. Was das angeht, ist sie ja das perfekte Mittel, um da Zugang zu bekommen, weil einem kleinen, hilflosen Mädchen/Kind hilft man doch viel mehr oder öffnet man doch bereitwilliger die Tür, als wenn da so ein Schrank vor der Tür steht und sagt, aufmachen. Ja, und der sieht schon sehr bedrohlich aus.
Ja.
Sie verschaffen sich Zutritt zu einem, den kennen die meisten Leute eigentlich nur noch als Tattoo. So sein Künstlername, weil der von Kopf bis Fuß zutätowiert ist. Und sein richtiger Name ist aber Robert Lazzardo. Er ist bekannt für zahlreiche Filme und Serien, in denen er ein Gangmitglied gespielt hat. Also er ist wirklich vom Hals an abwärts komplett zutätowiert, deswegen auch sein Spitzname. Und wir waren vor ein paar Jahren in Amerika drüben, hatten auch in L.A. ein kleines Motel bezogen. Und der Betreiber von dem Hotel Motel und seine Frau, die haben ja meine Tattoos gesehen und auch die Tattoos von meinem Bruder und fragten uns, ob wir Tattoo-Fans sind. Und wir haben dann natürlich gesagt, ja, natürlich, klar. Und er hat dann schon gesagt, ja, wenn ihr Glück habt, dann lernt ihr diesen Robert Lazzardo kennen, weil der hat auch ein Foto dann von ihm auch dastehen gehabt. Also er kennt ihn tatsächlich und hat gesagt, ja, der schaut öfters mal in L.A. bei uns hier vorbei. Und wenn ihr da seid, würde ich euch ein Meet and Greet anbieten. Leider ist es da nie dazu gekommen, das wäre schon richtig geil gewesen, da mit dem so ein paar Fotos auch zu schießen. Mit Sicherheit, richtig geil.
Stimmt.
Aber jetzt wieder zurück zu Leon. Matilda soll ihren ersten Abschuss machen und ja, das macht sie aber auch ohne mit der Wimper zu zucken, weil eben ihr Kunde auch ein Drogendealer ist. Man sieht also, er hat das ganze, Heroin abgepackt, abgewogen, alles auf dem Tisch verteilt. Sie hat aber keine echten Patronen, sondern nur Farbpatronen.
Das ist super dargestellt. Ja?
Der erste Schuss, bang, in den Bauch. Und der zweite Schuss geht ebenfalls wieder in den Bauch. Und Leon macht natürlich das einzig Richtige. Er unterweist sie, wo sie den zweiten Schuss weiter zu platzieren hat. Nämlich Brust, Herz oder Lungen. Aber er sagt ihr auch, niemals ins Gesicht, weil deine Auftraggeber könnten dir unterstellen, du hättest einfach irgendjemanden abgeknallt und behauptest jetzt, du hättest deinen Auftrag erledigt.
Ja.
Was das angeht, ergibt ja auch jeder Satz, den er ihr sagt, Sinn.
Ja.
Auf jeden Fall verbrennt sie noch die Drogen, weil sie sagt, jetzt ist alles erledigt. Ich meine, nachdem ja Leon erst einmal die eigentliche Arbeit dann erledigt hat. Ja, aber um dem Ganzen jetzt nicht noch weiter vorzugreifen, es bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass sich Mathilda unüberlegterweise
Zugriff.
Vor allem auch ohne Leons Wissen, Zutritt bei der Polizei verschafft, weil sie will ja Gary Oldmans Charakter
Norman.
Aber er heißt ja im Film, glaube ich,
Stanfield.
Stanfield. Ja,
ja, also Norman
er wird
Stanfield.
Genau, also er wird auch spitznamenmäßig Stan genannt.
Ja.
Überwältigen und auch dort auf dem
erstmal ausspielen.
Herrenklo umnieten, weil sie hat ja ganzes Waffenarsenal in ihrer Essenstüte mit drinnen. Und
aber sie ist halt dann, wie man das dann auch sieht, eher halt noch unerfahren, wie sie das dann macht.
Ganz genau. Sie wird auf jeden Fall festgehalten und Leon hat per Abschiedsbrief, den sie ihm ja geschrieben hat, erfahren, wo sie hingeht.
Ja.
Das ist aber so das einzige kleine Manko, wo ich sagen muss, er verschafft sich mit Waffe und Gewalt Zutritt zu diesem Polizei- bzw. DEA-Revier und keiner hält ihn irgendwie auf oder wird da irgendwie aufmerksam drauf.
Wenn er die Waffe erst sieht, wenn er kurz vor ihnen steht, vor denen er umnieten möchte, die eine Bedrohung sind.
Ja, aber er gleich beim Empfang unten, wo es ja durch diesen Metalldetektor durchgeht, kriegt der eine ja sofort eine in die Fresse und dann passt das
die
aber schon.
Die sind unterbesetzt.
Definitiv. Auf jeden Fall erledigt er zwei von Gary Oldmans Leuten und aufgrund dessen wird dieser erst einmal auf ihn aufmerksam, weiß, wo er ihn aufspüren muss. Und was dann folgt, ist ein relativ kurzer, aber sehr, sehr intensiver Showdown.
Ja, aber gut dargestellt.
Der ist nicht nur gut dargestellt, sondern auch wirklich
umgesetzt.
Sehr gut choreografiert, ohne groß
zu übertreiben.
Ja, er ist wirklich die letzte Brise, die den Geschmack für diesen Film noch ausmacht. Also während der ganze Film über sehr tiefgründig ist, sind so die letzten, ja, sag ich mal, 15 Minuten, ja, doch sehr actionlastig.
Aber nicht zu übertrieben actionlastig, sondern wirklich für die Sequenzen super.
Sie werden auch in seiner Wohnung dann, beziehungsweise in diesem Hotelzimmer, eingekesselt. Wie die ganze Geschichte ausgeht, werden die meisten wahrscheinlich schon wissen.
Schaut ihn euch aber trotzdem, wenn ihr ihn nicht kennt, unbedingt an, weil das ist ein Kultfilm, den man gesehen haben muss.
Was sehr, sehr gut ist, dass inzwischen nicht mehr nur die Kinofassung zu erhalten ist, sondern auf den meisten Medien, DVD, Blu-ray, die 4K ist überall Kinofassung, als auch die internationale Langfassung mit dabei.
Der Director's Cut,
genau, dieser Director's Cut. 22 Minuten mehr Film. Nicht unbedingt mehr Action oder Gewalt.
Nein, da geht es ja wirklich nur um die
erweiterten Szenen.
Erweiterten Szenen mit Leon und Mathilda, um die Geschichte von ihnen beiden besser im Background zu beleuchten.
Genau, also ist auf jeden Fall absolutes Pflichtprogramm. Ich habe mir das gestern auch so aufgeschrieben, für die Kinofassung hat man einige Szenen entfernt, die ja jetzt in diesem Director's Cut wieder mit drinnen sind. Und die beinhalten ja sehr viel, wie soll ich sagen, also aus damaliger Sicht hätte man es ja vielleicht als Romantik oder vielleicht, ich sag mal vorsichtig, kindliche Zuneigung abtun können. Wenn man sie aus heutiger Sicht raus sieht, natürlich immer vorausgesetzt, wie möchte ich das sehen, ist da sehr viel Lolita-Verhalten von Natalie Portman mit dabei.
Na gut, aber er kennt die Liebe nicht so wirklich und sie weiß nicht, was Liebe ist in dem Sinne.
Ganz genau.
So muss man das interpretieren.
Ganz genau, also es ist zwar mit sehr vielen Anspielungen behaftet.
Natürlich.
Vor allem auch sehr vielen sexuellen Anspielungen. Also auf der einen Seite weiß Natalie Portman als Mathilda ganz genau, was sie macht. Auf der anderen Seite ist sie aber doch noch ein unbeholfenes Kind.
Ja.
Und das spiegelt sich in Leon aber auch wieder. In einem ganz kleinen, kurzen Dialog sagt er, ja, Mathilda, du musst endlich erwachsen werden. Und sie sagt, ja, ich bin aber schon erwachsen, nur ich bin noch ein Kind.
Ja.
Und er entgegnet ihr aber, ja, und ich bin zwar schon erwachsen, aber innerlich noch ein Kind.
Ja.
Und deswegen ist es so ein bisschen so diese Harmonie zwischen den beiden, weil beide sind zwar
gleichen
komplett,
sich aus.
Genau, es ist, du sagst es perfekt, es gleicht sich wieder aus. Aber wie schon gesagt, aus heutiger Sicht raus wäre da sehr viel Pädophilie auch im Vordergrund.
Kommt aber darauf an, wie man es halt sieht.
Deswegen sage ich ja, immer so, wie man es sehen möchte. Ja. Klar, er wird nicht übergriffig, er toucht sie nie, wie sagt man.
Für manche wäre es zu viel, einfach das so zu sehen, einfach weil die Anspielungen groß sind. Ja. Genau. Aber es ist einfach nicht perfekt für den Film, aber es ist einfach gut dargestellt aufgrund dessen, weil es einfach zwei Kinder, einer ist erwachsen, aber noch das Kind, das andere ist ein Kind, möchte aber erwachsen sein.
Genau, da gibt es eben mit Kevin Bacon einen unglaublich wunderschönen Film, nämlich Träume bis ans Ende der Welt, wo er einen Erwachsenen spielt, der zwar geistig zurückgeblieben ist und sich mit einem recht jungen Mädchen anfreundet und keiner in diesem, ja, doch sehr brüden Dorf kann das so verstehen und akzeptieren. Also es steht auch permanent im Vordergrund, er würde sich sexueller Natur an diesem Kind interessieren. Ja. Ist aber nicht so. Er weiß es halt einfach nicht besser. Und das ist ähnlich wie bei Leon, der Profi, aufgebaut. Und ich denke mal, in der heutigen Zeit könntest du so einen Film auf diese Art und Weise wahrscheinlich nicht mehr so durchwinken. Nein. Du müsstest also permanent erklären, dass er und sie es nicht besser wissen. Und auch mit ihren Gefühlen und Emotionen einfach nicht verstehen.
Ja.
Das war das Einzige, wo mich so gestern so ein bisschen, ich will nicht sagen berührt hat, aber so trotzdem so wie so eine leichte, bittere Pille war, wo man einfach hat sagen müssen, muss denn das sein? Aber wenn man
weil es dem Film die gewisse Würze einfach gibt. Ja, genau. Definitiv.
Und da hat man eben damals für die Kinofassung diese ganzen Szenen rausgeschnitten, um den Film schon ein bisschen wieder zu straffen.
Entschärfen würde ich es eher nennen.
Also was die prüden Amis angeht, ja, also natürlich. Es wurde ja ursprünglich nur für die Amerikaner gemacht, aber für den europäischen Raum, siehst du ja, der Luc Besson hat ja damit überhaupt kein Problem, sowas auch darzustellen, ja. Aber es sollte einfach ein bisschen straffer werden, die Geschichte sollte schneller vorangetrieben werden und natürlich auch ein bisschen actionlastiger sein, ja. Weswegen man aber dann auch gesagt hat, dieser internationale Cut hat diese ganzen Szenen jetzt wieder mit drinnen und ich muss ganz ehrlich sagen, mit ihrer ganzen Doppelmoral,
Scheinheiligkeit.
Nein, nicht unbedingt Scheinheiligkeit, aber mit dieser ganzen, ja doch eher, sag ich mal, unterschwelligen Botschaft rundet es den Film in eine wirklich Perfektion ab, wo man sagt, ja, man versteht so dieses Emotionsspiel zwischen Leon und Mathilda jetzt wirklich wesentlich besser.
Ja, definitiv, ja.
Was ich auch schon noch rausgefunden habe, ist, er trinkt ja immer Milch. Und
weil es ihn stärkt.
Nein, eben nicht, weil es ihn stärkt.
Weil es ihn gesund hält.
Auch nicht. Es macht doch nicht die Knochen stark. Vielleicht aus medizinischen Gründen, ja. Aber wenn du überlegst und mal genauer hinschaust, in einigen Filmen trinken die ganzen Bösewichte, die fiesesten der Fiesen, immer Milch. Ja. Und das soll ein...
Anspielung mit darauf haben.
Ja, nicht nur darauf, sondern es soll versinnbildlichen, dass das Böse keinen Alkohol oder keine Drogen zu sich nimmt, sondern Milch. Es soll heißen, das Böse verschlingt das Reine, weil Milch wird ja immer da hergenommen, Kinder zu stärken, zu stillen, zu ernähren.
Kann man auch so sehen, ja.
Weil das war bei Leon der Profi jetzt zum Beispiel, wo wir letztes Mal auch schon angesprochen hatten, Christoph Waltz in Inglourious Basterds trinkt immer Milch.
Ja.
In Clockwork Orange trinkt Sting
Milch.
Malcolm McDowell trinkt die Milch. Und in Mad Max Fury Road zum Beispiel oder auch Javier Bardem in No Country for Old Men trinken sie immer Milch. Und das soll so suggerieren, das Böse, die Dunkelheit verschlingt die Reinheit.
Kann man auch so sehen, ja. Aber es ist ja genauso wie mit seiner Mütze, wo er dann ganz einfach sagt, ich habe keine Zeit, um krank zu werden.
Ich denke mal, dass das ähnlich wie bei Sylvester Stallone in Over the Top ist. Ja, wenn er seine Cappy umdreht, dann ist es so, als würde er den Panzer starten und die Maschine zum Laufen bringen. Ist es da wahrscheinlich
aber
auch.
Aber es ist eher mit seiner Brille dann eher, dann ja, weil die hatte dann immer nur bei seinen Aufträgen.
Aber das war auch eine endgeile Brille, also ganz ehrlich. Ja. Ich meine, während Keanu Reeves und Lawrence Fishburne in Matrix für Ray-Ban im Endeffekt nochmal so eine, nicht nur Werbung gemacht haben, sondern auch für einen weiteren Frühling gesorgt haben, weil dank Matrix haben sich die Verkäufe von Ray-Ban eigentlich erst nochmal erhöht und die Marke wurde eigentlich erst richtig populär.
Ja.
Hätte damals, wenn da irgendein Name drauf gestanden wäre oder man hätte damals schon Augenmerk drauf gelegt, von wem diese Brille ist, ich glaube, die hätten sich auch verkauft wie Sau, weil jeder hätte so ausschauen wollen wie Leon der Profi.
Super umgesetzt in dem Sinne.
Ja. So, kommen wir mal zu den Fun Facts.
Alle Innenaufnahmen zum Beispiel vom Wohnkomplex, wusstest du, dass das in New York gemacht worden ist? Und alle Wohnungen in Paris?
Also die Innenaufnahmen.
Wo zum Beispiel Mathilda an der Treppe steht oder dann zu Leons Wohnung geht oder wo draußen sie diese Konversation oder deine Pillenszene. Das ist alles in dem Pacific Hotel, wo auch
Andy Warhol
gelebt hat, etc. Das ist das, dieses eine Hotel.
Okay.
Aber diese Innenaufnahmen von den Wohnungen, da hat sich Luc Besson umgeschaut, hat keine passende gefunden, wollte auch nichts nachstellen. Mhm. Und hat nur in Paris einen Wohnkomplex gefunden, auch eine echte Wohnung in dem Sinne, oder Wohnungen freistanden, die er hernehmen konnte. Und man ist extra, nicht hin und her, sondern hat erst die Wohnungsaufnahmen und dann den Fluraufnahmen gemacht.
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Wobei ich aber ehrlich sagen muss, es sieht ja schon, die Treppenhausaufnahmen sehen ja schon sehr europäisch aus.
Aber ist amerikanisch.
Okay, aber wusste ich so nicht, nee.
Und am Schluss diese Szene, wusstest du, dass das Polizeiaufgebot in dem Sinne, dass die verhindert hat, einen echten Raubüberfall. Weil um die Ecke war ein Schreibwaren, Gemischwarenladen, also ein kleiner Laden, der genau zu der Zeit, wie sie diese Szene geshootet haben, in New York überfallen worden ist, der okay. Räuber um die Ecke seine Beute fallen gelassen hat, weil er gedacht hatte, er ist gerade in was reingelaufen.
Oh nein.
Dabei waren das alle Statisten und zwei Polizisten, die das Ganze abgesichert haben, haben ihn nur festgenommen. Hat aber in der Szene sieht man ja, dass ich lass mal 30, 40 Polizisten sein, aber das waren ja nur Schauspieler. Also
es waren, ich hab's mir gestern, also aus reinem Zufall, weil es ist nämlich genau diese Szene, die eben, wo ich vorhin ganz am Anfang erwähnt hatte, Gary Oldman und ja, Bring Me Everyone. Da kam dann auch gleich diese Information, dass diese Szene am Broadway geshootet wurde.
Ja.
Und mit über 200 Statisten und, ich glaube, ich müsste jetzt nochmal lügen, 30 oder 40 Polizeifahrzeugen. Und da wird der wahrscheinlich genau da reinmarschiert sein. Oh, scheiße.
Deine Szene gerade ist ja auch dann, wo er dann Jean Reno zu Gary Oldman sagt, lass sie frei. Und er ihr nur sagt, bring mir die Axt da raus. Wusstest du, wenn sie diese Vitrine, wo die Axt dahinter ist,
ja.
Wenn du die, das ist eine Sekunde, lass es 3-Sekunden-Szene sein, im Glas Luc Besson zu sehen ist?
Nee, habe ich nicht gesehen. Aber
Musst du mal drauf achten.
Aber Luc Besson hat auch einen kleinen...
Genau dahinter mit der Kamera.
Genau, aber er hat auch einen kleinen Gastauftritt, ja. Luc Besson. Nämlich er ist dieser Typ, der nämlich durch diese Wohnungstür durchschießt, wo Jean Reno einfach sagt, so, und jetzt ist es Zeit für den Ringtrick.
Ja.
Und er schmeißt ihm bloß die Handgranate rein und der Penner fliegt halt um die Ohren. Und er sagt dann zu Mathilda, indem er ihm bloß diesen abgezogenen Handgranatenstift sagt man dazu, aber in Ringform zeigt und sagt, ja, das ist der Ringtrick. Sonst musst du dir die ganze Zeit sein dummes Geschwafel anhören. Und das ist Luc Besson, der dort nämlich aus dieser Wohnung rausschießt. Man sieht ihn nur ganz kurz, aber er ist ja. Es. Ja, nichtsdestotrotz, Gary Oldman hat ja, wie wir vorhin schon erwähnt haben, seine Rolle zum größten Teil gefreestylt.
Ja.
Er hat zwar immer gewusst, wie er es machen möchte, deswegen hat er auch immer nur ganz wenigen Leuten am Set Bescheid gesagt, dreh den Regler runter, weil ich werde laut schreien, das und das wird als nächstes passieren, ohne dass Luc Besson wirklich gewusst hat, was los ist.
Ja, aber darum ist der Film auch so ein Klassiker und auch ein Kultfilm geworden, weil es einfach eine einzigartige Performance von allen Schauspielern der Hauptdarsteller ist.
Ja, ich glaube aber auch aus dem Grund, weil viele Reaktionen einfach
authentisch sind. Das Wort suche ich gerade.
Genau.
Authentisch. Du merkst diese Szene, diese Schnupperszene, wie gesagt, du siehst wirklich, wie ihm die Gänsehaut langsam hochsteigt dem Verhörten, wo du denkst so, okay, ich möchte jetzt nicht in diese Haut stecken.
Genau, und du merkst halt einfach, es ist ihm unglaublich unangenehm und dieses Feeling, diese Einstellung vermittelt er dir auch.
Ja.
Dann habe ich noch, dass im Jahre 2011 gab es ja den Film Columbiana mit der Zoe Saldana, in dem es ja auch darum geht, ein junges Mädchen zum Cleaner auszubilden, damit die den Tod ihrer Eltern rächen kann. Und der Regisseur des Films, Olivier Megaton, hat selber zugegeben in einem Interview, Leon, der Profi, als Grundlage dafür verwendet zu haben. Also wenn man möchte, ist es eine gewisse Form von Remake, aber auch Gott sei Dank keine Fortsetzung.
Ja, aber das ist, was ich mir persönlich, also jetzt hat, im Moment hätte sie ein perfektes Alter. Ich hätte mir eine Fortsetzung gewünscht. Nicht Leon 2 oder sowas, sondern einfach Mathilda. Was ist aus ihr geworden? Ihre Dämonen kämpfen noch mit ihr. Sie hat alles das durchlebt, hat diese Ausbildung. Da kann man eigentlich so viel draus machen, wenn man es geil anlegt. Auch wieder den gleichen Regisseur hernimmt, der Frauen im Vordergrund sieht, die sie super darstellt. Ja. Und das ist was, wo ich mir das, wenn sie, der eigene Dämonen, zum Beispiel der Bruder vom Stanfield will Rache. Die Schwester von ihm begeht Rache. Sie hat ein Kind, das wird entführt. Sie muss sich noch ein einziges Mal auf diese Fähigkeiten, die sie erlernt hat, zurückverfolgen. Oder besinnen, so muss ich sagen. Also, und das wäre ein geil, also ich finde, Natalie Portman hätte das perfekte Alter im Moment dafür.
Das hätte sie definitiv.
Sie kann schauspielern, wenn sie das wieder auf den Punkt bringt.
Aber
und man könnte das halt so geil umsetzen.
Genau, also ich würde es vielleicht sogar so umsetzen. Ich würde es vielleicht sogar so umsetzen, dass ich sage, sie muss sich nicht mit irgendeinem Familienmitglied von dem Gary Oldman dann auseinandersetzen, sondern sie tritt an die Stelle von Leon, also Jean Reno.
Ein einziges Mal noch. Sie muss, nein, nicht dass, an die Stelle,
dass
sondern...
dass sie einem Kind helfen muss, das ähnlich, weil dann kann sie nämlich aus eigener Erfahrung diesem Kind schon helfen.
Ich weiß, das sind Parallelen, aber ich würde eher darauf hinspielen, sie hat mit eigenen Dämonen zu kämpfen, aufgrund dieser Vergangenheit, sie hat gesehen, wie ihre Eltern umgebracht worden sind, ist dann viel zu früh mit dieser Gewaltwelt in Berührung gekommen. Man kann vielleicht erzählen, dass sie sich da vielleicht auch einen Namen gemacht hat, ist ausgestiegen, hat ein eigenes Kind und versucht jetzt normal zu leben. Das ist, finde ich, zum Beispiel, finde ich, besseren Ansatz, also für mich persönlich her gesehen. Und hat aber noch mit diesen Dämonen zu kämpfen. Und dann kommt sie an einen Punkt, das heißt eine Kindesentführung, einer möchte ihren Kragen etc. pp. Und dann muss sie sich ein einziges Mal nochmal auf diese Fähigkeiten, die sie durch Leon oder auch wenn sie
selber nochmal entwickelt hat,
auch wenn sie ein Kind helfen muss, muss sie sich nochmal darauf zurückrufen und kann aber dann mit ihrer Vergangenheit abschließen vielleicht. Und das
wäre ein geiler Film. Das wäre sogar noch ein geiles Happy End.
Für beide Filme in dem Sinne.
Dafür gewesen, dass Leon ihr das Werkzeug in die Hand gegeben hat, um mit ihren Dämonen irgendwann mal auch abzuschließen, was ja dann am Ende dieser Fortsetzung hätte passieren können.
Man könnte halt mit sehr vielen Anspielungen drauf, mit vielleicht hat die Pflanze diese 30 Jahre, weil was wir nicht gesagt haben, dieses Jahr, vor 2 Jahren war es leider, 2024.
Ja. 30-jähriges
Jubiläum. Er hat dieses Jahr sein 32-jähriges Jubiläum, Leon der Profi.
Ja, er kam ja vor 2 Jahren auch nochmal in die Kinos als Director's Cut.
Ja.
Da habe ich ihn leider verpasst.
Der war auch nur, es ist ja genauso wie jetzt in 2 Wochen, da wird eine Woche lang Top Gun und Maverick. Eine Woche lang, aber nur alle 2 Tage in ausgewählten Kinos in Deutschland gezeigt.
Ja, da bin aber ich jeder überlegen.
Ja gut, du bist ja nicht da.
Ja, gut, egal.
Aber... wie gesagt, das ist ein Sequel. Wir müssen mal eine Folge machen. Was wären unerzählte Sequels, die wir uns gerne gewünscht hätten noch? Weil das ist ein Sequel, bleiben wir bei dem Film, wo ich gerne gesehen hätte. Weil das wäre wirklich intensiv. Und wenn man es gut umsetzt, super.
Da läufst du aber Gefahr, dass man da wirklich so ein bisschen in diesen Nikita und Codename Nina Schlag reingeht. Ja. Beziehungsweise auch mit der Jennifer Lawrence, Red Sparrow.
Der war okay, aber ist nicht das. Ich gehe wirklich davon aus, dass wie Nikita... also das Original?
Ja.
Wenn da die Frau im Vordergrund steht und das authentisch erzählt wird, wird der gut.
Das, ja, bleibt abzuwarten. Aber das sind halt, denke ich mal,
und
so
auch
Sachen...
auch nicht mit dieser modernen Filmerzählungen, sondern...
richtig schön oldschool.
Oldschool. Ja. Und dann würde ein geiler zweiter Teil daraus, wo ich sage, ja,
aber
den möchte ich halt erzählt haben.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir den kriegen, weil Natalie Portman hat sich ja damals oder beziehungsweise auch jüngst sehr negativ über ihre Rolle als Mathilda geäußert.
Ja, leider.
Weil sie fand das leider Gottes jetzt im Nachhinein zu sexualisiert, zu eindeutig. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, Mädchen, was willst du denn? Oder Frau, was willst du denn? Das war dein Durchbruch.
Gut, in dem Alter verstehst du, glaube ich, auch noch nicht das, was du da erzählst.
Das mag schon sein, aber akzeptier es, wie es jetzt ist. Du hast das so gespielt.
Aber viele sind dann nicht mehr im Grünen damit, was sie halt früher gemacht haben, wo sie dann sich davon distanzieren einfach möchten, obwohl sie es gemacht haben. Und
natürlich.
Da geht es nicht irgendwelche sexuelle Anspielungen, sondern einfach nur, dass sie sagen, ah, ich wusste nicht, was ich tue. Oder gut, das ist ja Alter, alles legitim, muss man dazu auch noch sagen. Aber man muss, wie du gerade sagst, man muss dazu einfach, ich will nicht sagen stehen, aber einfach sagen, okay, das war zu diesem Zeitpunkt, da war ich blauäugig. Da habe ich nicht gewusst, was ich mache. Das war mein Durchbruch, Punkt.
Oder dieser Erzählstil war halt damals einfach so. Es hat sich vieles geändert. Ich meine, viele Filme, selbst ein...
Sie ist auch nicht mehr durch ihre älteren Filme danach nicht... Also Mars Attack fand ich sie noch authentisch, gut, aber... die anderen...
ist nicht mehr groß aufgefallen.
Leider Gottes. Sehr blass und das ist eine der besten Kinderdarstellungen, die ich je gehabt habe.
Ja, wenn wir jetzt nur mal auf Kinderdarsteller gehen, dann sind die ersten, die mir sofort einfallen, Haley Joel Osment aus The Sixth Sense und Elle Fanning aus Man on Fire mit dem Denzel Washington.
Ja.
Sicher hatten wir noch zahlreiche Kinderstars, eben Corey Feldman, Corey Haim und so weiter.
Sind auch gut, aber halt diese authentische, dieses naive, dieses, ich möchte erwachsen sein, bin's aber noch nicht, was Natalie Portman zu ihr damals mit 11,5 gemacht hat, da kommen sehr wenig ran.
Ja, also das hat sie unglaublich gut auf die Leinwand gebannt. Ob ihr das heute noch schmeckt oder nicht, ist eine andere Sache. Für uns als Zuschauer und als Endverbraucher Bombe. Ist es unglaublich genial.
Und einer der besten Kultfilme, die man sich wirklich anschauen kann. Und viele haben es kopiert, sind dran gescheitert und unübertroffen ist Leon der Profi. Also für mich ist es wirklich eine Filmperle, die bei mir wirklich im Regal Minimum 2-3 Mal im Jahr in den Player reinkommt und sagt, zeig's mir.
Genau. Und mit diesen Worten, also noch ganz schnell abschließend, es gibt die uralte Steelbook-Variante der DVD von Kinowelt. Da gibt's einen sogenannten Fact-Track. Da gibt's zu jeder Szene, zu jedem Darsteller, zu jedem Cast-Mitglied, zu jeder Szene gibt's Untertitel, wie das geshootet wurde, was der Hintergrund ist, etc. Das hätten wir uns alles komplett rausschreiben können, aber das hätte den Podcast noch mehr gesprengt, als er ohnehin schon lang ist. Also wir hätten da, glaube ich, 3 Stunden drüber sprechen können, nur um die sogenannten Fun Facts oder Hintergrundinformationen. Und mit diesen Worten
verabschieden
wir uns. Bis zum nächsten Mal.
Seid gespannt.
Wenn es wieder heißt, willkommen bei den Movie Buddies. Bis dann.
Bleibt gesund. Servus.
Ciao.